Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2021, Folge 41. Inflation? Von Roland Lindenblatt und Stefan Schmitz aus Stern Nummer 44 vom 28.10.2021. Gelesen von Uwe Schröder. Das macht Angst. Aber es gibt Hoffnung, dass der Spuk vorbeigeht. Das Schaumer-Shampoo Sieben Kräuter zeigt es. Der Almette-Kräuter-Frischkäse, die Milka-Schokolade-Alpenmilch und erst der Liter Diesel, das Gas, das Heizöl, alles, alles wird teurer. Und zwar richtig. Das ist das Gefühl in diesem Herbst. Selbst in der amtlichen Statistik kann man es ablesen. 4,1% lagen die Verbraucherpreise im September über denen des Vorjahresmonats. Ein steilerer Anstieg als je zuvor in den vergangenen 28 Jahren. Die Pandemie hat nicht nur unser Leben durcheinandergebracht, sondern auch so ziemlich alle Märkte. Obst- und Gemüsepreise hängen davon ab, ob Saisonarbeiter wie gewohnt nach Westeuropa kommen können. Energiepreise gehen durch die Decke, weil wieder nachgefragt wird, was im Lockdown weniger gebraucht wurde. Und es gibt, einst unvorstellbar in der globalisierten Welt, Lieferengpässe, die dazu führen, dass Fahrräder Mangelware werden und Kühlschrankproduktionen stillstehen. Wer wissen will, was aus unserem Geld wird, der muss sich auf den Weg machen zu Händlern und Verbrauchern, in die Büros von Experten und Keller mit Gasgeneratoren. Einfache, allgemeingültige Antworten sind auch da nicht zu finden. Aber ein ziemlich differenziertes Bild mit ein paar unscharfen Flecken. Die gute Nachricht ist, wirklich schrecklich sieht es trotz aller Probleme nicht aus. Ein geeigneter Start für die Erkundung ist ein Parkplatz vor einem Werkstor. Wenn mittags um 2 beim Schienenfahrzeughersteller Alstom im brandenburgischen Henningsdorf die Schicht zu Ende geht, macht sich Kerstin, die in der Kantine arbeitet und ihren Nachnamen hier nicht lesen will, auf den Heimweg. 70 Kilometer fährt sie jeden Tag, immer die Tankanzeige im Blick. Sie kauft Sprit da, wo er günstig ist. Ist keine vergleichsweise billige Tankstelle in der Nähe, kauft sie nur ein paar Liter, wenn die Nadel ganz links steht. Kostet der Liter im Januar noch durchschnittlich 1,40 Euro, sind es heute 1,70 Euro. Fast alles wird ja teurer, sagt die junge Frau mit dem roten Haar. Das stimmt schon, aber es trifft nicht alle gleichermaßen. Für den Fernpendler, der auf das Auto angewiesen ist, ist der Spritpreis enorm wichtig. Dem Bahnfahrer kann er egal sein. Dennoch werden beide in der Statistik zusammengefasst. Bei der Ermittlung der Energieausgaben jedes Einzelnen geht es nicht um persönliche Lebensumstände, sondern um den Durchschnitt. Und dann kommt es im echten Leben natürlich auch darauf an, was man sich leisten kann und wie man die Welt sieht. Bei Mario Forlanello etwa, einem Wirt aus Frankfurt, flattert die Inflation regelmäßig per Post ins Haus, aufgedruckt auf Lieferscheine. Da steht dann, dass man leider etwas mehr verlangen müsse als bisher und um Verständnis bitte. Butter, Rindfleisch, Apfelwein, Hähnchen. Kein Preis bleibt der alte. Der Chef des Bornheimer Ratskellers lehnt dennoch entspannt an einem der Tische seines Restaurants und versichert, dass sich die Welt weiterdrehe, auch wenn die Butter 20 Cent mehr kostet. Als Koch kann ich sagen, es wird alles heißer gekocht als gegessen. Forlanello ist ein Mann mit vielen Talenten, der in einem früheren Leben mal Architekt war. Seine Gelassenheit im Angesicht der steigenden Preise verbindet ihn mit den meisten Ökonomen im Land. Die können wort- und zahlenreich erläutern, warum alles halb so schlimm und bald wieder vorbei ist. Nur will das gerade kaum jemand hören. Wenn Wissenschaft auf Lebenswirklichkeit trifft, dann knallt es. Ein Montag im September, Das Palais Biron. Schauplatz der 148. Baden-Badener Unternehmergespräche. Es spricht Isabel Schnabel, eigentlich Professorin für Finanzmarktökonomie und nun Direktoriumsmitglied der Europäischen Zentralbank, EZB. Und wie sie spricht. Dass der derzeit beobachtete Anstieg der Inflation eigentlich eine gute Nachricht ist, sagt sie. Dass die Inflation ohnehin wesentlich von statistischen Effekten getrieben werde und vor allem so hoch sei, weil sie im Jahr zuvor so niedrig gewesen sei. Im Durchschnitt der vergangenen 2 Jahre komme eine Rate raus, die unter den Zielvorgaben der Zentralbank liege. Rund 2% im Jahr hält die EZB für angemessen, sodass die Nachfrage nicht abgewürgt wird und zugleich der Geldwert hinreichend stabil bleibt. Aus dieser Perspektive war alles gut zwischen 2019 und heute. Aber kann das sein? Redet Frau Professor über die gleiche Welt wie Pendlerin Kerstin? Die eine wertet die besten Daten über die Preise aus, die es gibt. Die andere wertet die Sonderangebote in Supermarktkatalogen aus, damit ihre Kinder auf nichts verzichten müssen. Doch beides passt zusammen. Beide Frauen haben recht. Die Ökonomin mit der nüchternen Analyse, die Konsumentin mit ihrem Gefühl der Bedrohung. Denn wer heute einkauft, erlebt die Auswirkungen gigantischer Verwerfungen als Folge der Pandemie. Sie sind überall spürbar und nur schwer zu überblicken. Jan Pankrat zum Beispiel, Inhaber des Elektrofachgeschäfts Tonhaus Melodie, macht den Job seit 2 Jahrzehnten. Was er gerade hinter seiner Theke in Berlin-Schöneberg bezeugt, ist dennoch neu für ihn. Links von seinem blauen Wollpulli flimmert auf etwa 3 Dutzend Fernsehbildschirmen die Tagesschau. Rechts von ihm reihen sich Waschmaschinen aneinander, dazwischen Geschirrspüler, Kühlschränke, Staubsauger. Wann ist die Maschine denn lieferbar, will ein Herr mit weißem Haar wissen. Er braucht einen neuen Geschirrspüler. Frühestens in 8 Wochen, sagt Pankrat. Eine Firma nach der anderen schicke ihm E-Mails, dass sich die Liefersituation verschlechtere. Ein großer deutscher Hersteller, sagt Pankrat, habe normalerweise 50 Geschirrspüler im Sortiment. Sofort können die gar keinen mehr liefern. Wenn ich 3 Wochen warte, bekomme ich vielleicht 2 oder 3 Modelle. Den Rest nicht vor März nächsten Jahres. Früher kam alles in 3 Tagen. Vor allem Produkte, in denen Mikrochips verbaut sind, lassen Monate auf sich warten. Das sind inzwischen ziemlich viele. Pankrat hat daher die wenigen verfügbaren Modelle im Laden gestapelt. Kaufen kann man nicht mehr, was gewünscht wird, sondern was da ist. Beim IFO-Institut in München analysieren die Wirtschaftsforscher die Probleme mit dem Nachschub. Über 70% der deutschen Industrieunternehmen leiden unter einem Mangel an Rohstoffen und Vorprodukten, sagt Lisandra Flach, die den Bereich Außenwirtschaft des Instituts leitet. Das sei ein historischer Rekordwert. Bevor VW ein Auto zusammensetzt oder Miele eine Waschmaschine, brauchen sie Produkte aus der ganzen Welt. Ein 1/5 aller Vorprodukte kommt aus anderen Ländern. Etwa die Hälfte davon hat, schon bevor sie Deutschland erreicht, 2 Grenzen überquert. Da stammen die Mikrochips aus Taiwan, werden in Malaysia weiterverarbeitet und in Deutschland im Steuerelement einer Maschine verbaut. Oder eben nicht. Selbst wenn die Hersteller mit der Produktion hinterherkommen, gibt es im Moment gar nicht genug Container, mit denen man die Waren um die Welt fahren könnte. Unternehmen wenden daher für den Transport horrende Summen auf. Derzeit zahlen sie etwa 15.000 US-Dollar dafür, einen 40-Fuß-Container von China nach Hamburg zu fahren. Vor einem Jahr waren es noch ca. 2.000 US-Dollar. Diese Engpässe führen zu Kostensteigerung und höheren Preisen für die Endgüter, erklärt Flach. Elektrohändler Pankrat spürt das. Die Preissteigerungen liegen zwischen 3 und 10%, sagt er und zeigt auf einen Kühlschrank. Der hat bisher 800 Euro gekostet, jetzt 830. Und was wird nun? Flach erwartet ein Ende der Lieferengpässe. Aber das hängt davon ab, wie sich die Pandemie im Laufe des Winters entwickeln wird, und nicht nur in Deutschland. Über Nacht jedenfalls kommt keine Wende. Das wird uns noch im Laufe des Jahres 2022 in Atem halten. Praktiker, wie der Chef des Bocholter Radherstellers Rose Bikes, Markus Diekmann, halten es für ausgeschlossen, dass alles vor 2023 wieder ins Lot kommt. Einzelne Corona-Fälle führen dazu, dass chinesische Häfen geschlossen werden, sagt Diekmann, der überhaupt skeptisch ist, dass die Welt wieder so wird wie vor der Pandemie. Um seine Kunden bedienen zu können, hat er Teile gekauft, wann immer sie verfügbar waren. Sein Lager hat sich verdreifacht. Dutzende Millionen hat das gekostet. Nächstes Jahr will er wieder alles liefern können. Rose Bikes wartete zeitweise auf 3600 Rahmen, die vor dem Suezkanal auf Schiffen herumdümpelten, weil die Durchfahrt durch die Havarie der Ever Given blockiert war. Ein Freund von Diekmann hat sein Rennrad bei eBay Kleinanzeigen zum Neupreis verkauft, obwohl es 1,5 Jahre alt war und tausende Kilometer auf der Uhr hatte. Nichts ist derzeit normal in der Fahrradbranche, die durch Corona einen gewaltigen Boom erlebt hat. Und deutlich steigende Preise, auch bei Rose. Wir haben nur unsere Kosten weitergegeben, versichert Diekmann. Wir haben nichts draufgeschlagen. Noch leicht erhitzt kommt Rudolf Winkler von der Probefahrt mit einem Rose-Rad zurück in den Laden. Über 2000 Euro soll das Black Lava 2 kosten, mit hydraulischen Scheibenbremsen und Riemenantrieb. Der Betriebsschlosser weiß von seiner Arbeit, dass manche Teile so knapp sind, dass sie aus fertigen Anlagen ausgebaut werden, um andere am Laufen zu halten. Lieferzeiten für das Rad überraschen ihn daher nicht. Diese weltweite Transportiererei ist ja auch verrückt, sagt er achselzuckend. Doch die neue und wohl vorübergehende Mangelwirtschaft treibt die Preise nicht allein. Es gibt etwas, das wirklich dramatisch teurer geworden ist, zumindest im Vergleich zu den Tiefstpreisen im Corona-Jahr 2020. Das ist Energie. Wobei der Sprit- und Gaspreis ganz anders empfunden wird als der für ein hochwertiges Fahrrad. Denn auf Letzteres kann man auch verzichten, aber eben nicht auf die Fahrt zur Arbeit, auf heißes Wasser, auf eine warme Wohnung. Das Gefühl wird geprägt durch das, was an Zapfsäulen abkassiert wird und was die Öllieferung für den Tank im Keller kostet. Janosch Fekete betankt seinen alten Audi TT etwa alle 10 Tage. Eine gute halbe Stunde braucht er morgens zur Arbeit, nachmittags wegen des Staus 1,5 Stunden zurück. Er hat es sich gemütlich gemacht in seinem Auto. Am Rückspiegel hängen Duftbäume, über den Schaltknüppel ist ein Schweißband in Deutschlandfarben gestreift. Aktuell kostet der Liter an seiner Lieblingstankstelle 1,66 Euro. Aber was, wenn er noch teurer wird? Dann höre ich auf zu arbeiten, sagt er. Er ist schon 67 Jahre alt, aber seine Rente ist ihm zu niedrig. Manchmal kommen die Leute und beschweren sich, erzählt die Frau an der Kasse von Fekites Tankstelle. Aber wir machen die Preise ja nicht. Das läuft alles digital. Was das ferngesteuerte Schild über den Zapfsäulen zeigt, hängt wesentlich von Steuern und Abgaben ab. Aber auch davon, was an den globalen Märkten geschieht. Als die Speicher Ende April vor Öl überquollen, weil niemand es haben wollte, lag der Preis für amerikanisches Öl 2 Wochen lang unter 20 Dollar. Jetzt liegt er bei über 80 für das Fass. Die Nordseesorte Brand ist ähnlich teuer. Zumindest die Profis an den Börsen scheinen eine Trendwende zu erwarten. Sie wetten bereits darauf, dass die Preise relativ stabil bleiben. Das zeigen ihre Termingeschäfte. Bei Abnahme im Januar zahlen sie heute für ein Barrel Öl 85 Dollar. Bei Lieferung im Februar 84, für August unter 80. An der Tanke dürfte es trotzdem nie wieder so günstig werden, wie es einmal war. Denn selbst wenn der Ölpreis stabil bleibt, im kommenden Jahr steigt die CO2-Steuer. Noch erratischer als die Ölpreise bewegen sich zurzeit die Gaspreise. Im Lübecker Keller von Daniel Kruckelmann steht gegenüber von Boxsack und Waschmaschine ein grau-gelber Kasten, der 35.000 Euro gekostet hat. Unter dem Deckel verbirgt sich ein Dreizylinder-Gasmotor. Er treibt einen Generator an, der Strom produziert. Die Abwärme wird genutzt, um Wasser zu erhitzen, erklärt der 43-Jährige. Die Anlage für sich und seine 6 Mieter hat er vor einem knappen Jahr installieren lassen. Bei den Preisen, die ihm sein Anbieter Anfang des Jahres versprochen hatte, hätte er sie in 14 Jahren abbezahlen können. Ende September bekam er jedoch eine E-Mail, in der es hieß: Aufgrund unvorhersehbarer Entwicklungen der Erdgasmarktpreise kann eine Belieferung aufgrund wirtschaftlicher Unzumutbarkeit nicht mehr zugesichert werden. Seinem neuen Anbieter muss er bald 341 Euro monatlich überweisen. Im alten Vertrag waren noch 213 Euro veranschlagt. Weil die Großhandelspreise für Gas in die Höhe schießen, versuchen vor allem Billiganbieter, ihre Kunden loszuwerden. Andere Versorger verlangen höhere Preise. Auf der Vergleichsplattform Verivox ist der Durchschnittspreis für Gasverträge im Vergleich zum Vorjahr um 28% gestiegen. Das habe es zuvor noch nicht gegeben, teilt das Unternehmen mit. Andreas Löschel, Professor für Umwelt- und Ressourcenökonomik an der Universität Bochum, erklärt, dass Flüssiggas ganz wichtig für die Preisbildung sei, weil es mit Schiffen dorthin gebracht werden könne, wo es am meisten einbringe. Das sei im Moment Asien. Wir sehen auch in China eine veritable Energiekrise. Der ganze Markt werde durchgeschüttelt. Wir haben gerade eine extreme Preisspitze, ungefähr eine Verfünffachung, sagt Löschel. Er geht davon aus, dass sich die Preise nächstes Jahr wieder auf dem Niveau von 2018 einpendeln. Sicher aber kann er da natürlich nicht sein. Langfristig wird die Inflation erst dann gefährlich, wenn die Preissteigerungen sich verselbstständigen, indem höhere Preise automatisch für noch höhere Preise sorgen. Das droht etwa, wenn die Gewerkschaften Lohnsteigerungen als Ausgleich für erwartete Preisanstiege durchsetzen. Auf der anderen Seite sitzen dann Unternehmer, die höhere Preise verlangen, weil sie höhere Löhne zahlen müssen, was wiederum zu neuen Lohnforderungen führt. Aber damit es so kommt, müssen ein paar Bedingungen erfüllt sein. Auskunft geben kann der Makroökonom Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Der Ausblick? Trübe, sagt Weber am Telefon. Er meint damit allerdings nur das Herbstwetter vor seinem Fenster im Münchner Homeoffice. Eine Lohnpreisspirale sehe ich derzeit nicht kommen, versichert er. Noch immer sind nach Schätzungen des IFO-Instituts 600.000 Menschen in Kurzarbeit. Es sind nicht mehr Kellner und Verkäufer, sondern die Arbeiter bei Industrieunternehmen, denen Teile zum Produzieren fehlen. Aber wenn die Fabriken ohnehin nicht ausgelastet sind, ist es schwer, Lohnsteigerungen durchzusetzen. Und selbst in Boombranchen blieben die Abschlüsse bislang moderat. Arbeitgeber und Gewerkschaften im Baugewerbe einigten sich gerade erst auf 2% mehr im Westen und 3% im Osten. Ab dem 1. April 2022 gibt es eine weitere Erhöhung um 2,2 bzw. 2,8%. Auch die Lokführer, die wahrlich eine starke Verhandlungsposition haben und diese gern nutzen, erreichten nur eine Lohnsteigerung von 1,5% im Dezember und 1,8% 2023. Wenn die Verhandler die hohe Inflation ernst nehmen, dann gibt es auch höhere Lohnabschlüsse, sagt Weber. Die Tarifparteien reagierten eben auf die aktuellen Zahlen und die Prognosen. Das ist aber kein Grund zur Besorgnis, sagt Weber. Er sieht die echten Herausforderungen in weiterer Ferne. In einer Zeit, in der die geburtenstarken Jahrgänge, die heute deutlich über 50 sind, aus den Jobs ausscheiden und zu wenige Jüngere da sein werden, um nachzurücken. Wenn die Babyboomer in Rente gehen, dürften wir Lohnwirkungen sehen. Aber das ist kein Effekt, der uns im Januar ins Haus steht. Im Gegenteil. Anfang kommenden Jahres wird die Inflationsrate erstmal sinken. Das liegt an einem Effekt, der etwas technisch klingt, aber wichtig ist. Ein Teil der jetzt gemessenen Inflation ist darauf zurückzuführen, dass 2020 die Mehrwertsteuer vorübergehend gesenkt wurde, damit das Land unter der Last von Corona nicht völlig zum Stillstand kommt. Und nun vergleichen die Statistiker Preise von heute, die die normale Mehrwertsteuer enthalten, mit denen des Vorjahres, wo es 3 Prozentpunkte weniger waren. Klar, dass heute alles teurer ist als vor einem Jahr. Im Januar ist diese Verzerrung raus aus der Statistik. Alles in allem erwarten Experten etwa 2% Inflation im kommenden Jahr. Trotzdem ist die jetzt erlebte Teuerung natürlich keine Laune der Statistik. Die Steigerungen sind real, spürbar und oft schmerzhaft. Für manche auch bedrohlich. Irgendwo in den Tiefen des kollektiven Bewusstseins scheint noch immer die verschwommene Erinnerung an die Hyperinflation vor fast 100 Jahren zu Hause zu sein. Geblieben sind die Bilder von riesigen Packen mit Geldscheinen, von Milliardensummen für ein Stück Brot. Und eine innere Stimme, die Alarm ruft, wenn es teurer wird. Doch gerade die Erwartung steigender Preise ist vielleicht die größte Gefahr, warnt Kerstin Bernot vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Die 45-jährige Ökonomin läuft über die Gänge des Instituts, die aussehen wie im Krankenhaus. Leuchtstoffröhren, weißes Licht, eintönige Wände. Nur ist alles menschenleer. Bernot untersucht hier Long-Covid-Symptome. Allerdings nicht beim Menschen, sondern für die europäische Wirtschaft. Die Inflation heute ist einmal bestimmt durch die wirtschaftliche Situation eines Landes, sagt sie. Wie es weitergehe, hänge auch von den Erwartungen der Menschen ab. Erwarten die eine höhere Inflation, kann das eine selbsterfüllende Prophezeiung werden, sagt Bernot. Denn wenn ich glaube, dass mein Geld bald weniger wert ist, dann ziehe ich bestimmte Käufe vor oder fordere höhere Löhne. Im Rose-Fahrradladen sind die hohen Preise bei vielen Kunden ein Thema. Zwei scheren sich nicht darum. Caroline und Guido, beide 31, sehen sich nach ein paar regenfesten Handschuhen um. Die letzten Jahre hat das Paar im subtropischen Malawi im Südosten Afrikas verbracht. Es scheint, als habe das nicht nur ihren Blick auf den deutschen Herbst und Winter verändert, sondern auch auf die Aufgeregtheiten dieser Wochen. Sie sind beide Volkswirte und damit irgendwie vom Fach. Guido sagt, es gibt in Deutschland wirklich keinen Grund zur Sorge. Eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Interview Roland Lindenblatt. Die Ökonomin Kerstin Bernot hält die Inflation für ein vorübergehendes Phänomen. Wenn die Menschen nicht mit ihrer Angst dafür sorgen, dass sie weiter steigt. Kerstin Bernot ist stellvertretende Leiterin der Abteilung Makroökonomie am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Frau Bernot, die Inflation ist derzeit auf einem Rekordstand. Warum ist das so? Der wichtigste Faktor sind die Energiepreise. Letztes Jahr sind sie stark eingebrochen, jetzt haben sie sich erholt. Weil wir die Inflation berechnen, indem wir die Preise dieses Jahres mit denen des Vorjahres vergleichen, sorgt das runter und rauf dafür, dass die Inflation so hoch ist. Wird das denn so weitergehen? Wer mit Öl und Gas handelt, setzt für 2022 auf gleichbleibende Preise. Das würde für eine geringere Inflation sprechen. Und was könnte sie erhöhen? Der Staat und wir, unser Konsum. Was konsumiert der Staat? Der investiert und zahlt Konjunkturhilfen an Unternehmen und Haushalte, um der Wirtschaft aus der Rezession zu helfen. Wenn wir gar nicht mehr so tief in der Rezession stecken, dann kann dieses Geld vom Staat aber auch die Nachfrage nach knappen Ressourcen erhöhen und die Preise steigern. Wenn der Staat die Unterstützungsmaßnahmen zügig zurückfährt, wird das aber kein Inflationsdruck ausüben. Also eine Frage des Timings. Und was ist mit privaten Ausgaben? Wir konnten während der Pandemie nicht ins Restaurant, ins Theater oder in den Urlaub fahren. Die Leute sitzen auf riesigen Ersparnissen. Wenn sie dieses Geld nun zügig ausgeben, trifft eine hohe Nachfrage auf ein knappes Angebot. Die Preise steigen. Meinen Sie, dass das passiert? Ich fahre nicht zweimal in Skiurlaub, nur weil ich letztes Jahr nicht fahren konnte, sondern leiste mir vielleicht eher ein Hotel, das ein bisschen teurer ist. Außerdem schätze ich, dass vor allem Haushalte mit hohem Einkommen mehr gespart haben. Die geben zusätzliches Geld aber nicht so schnell aus, sie investieren es eher. Der private Konsum wird also eher einen mäßigen Inflationsschub auslösen. Manche Dinge sind wegen der Lieferengpässe schwer zu haben. Treibt das nicht die Preise? Natürlich. Vielleicht will ich mir endlich einen Kamin kaufen, habe genug Geld beisammen, aber ein Problem, 7 Monate zu warten, und bin bereit, einen höheren Preis zu zahlen. Aber wir kaufen nicht so viele Waren, sondern geben viel mehr für Dienstleistungen aus. Diese Ausgaben machen rund 2/3 der Inflation ohne Energie aus. Also etwa Ausgaben für einen Haarschnitt. Zum Beispiel. Da erhöhen sich die Preise hauptsächlich, wenn sich die Löhne erhöhen. Die erhöhen sich nur, wenn die Inflation schon länger hoch ist oder die Menschen erwarten, dass die Inflation steigt. Das müssen Sie erklären. Die Inflation von morgen wird auch von der Erwartung der Menschen getrieben, wie hoch sie morgen ist. Das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wir steuern mit unseren eigenen Erwartungen die Preise? Ja, Preise und auch Löhne werden immer vorausblickend gesetzt. Die meisten Unternehmen ändern ihre Preise nur alle paar Monate oder Jahre. Genauso ist es mit den Löhnen. Neue Tarifverträge werden etwa alle 2 Jahre verhandelt. Das heißt, man fragt sich, wie hoch ist die Inflation in den nächsten 2 Jahren? Und geht mit dieser Einstellung in die Lohnverhandlungen. Wenn alle denken, dass die Inflation jedes Jahr um 5% steigt, dann werden Arbeitnehmer auch dementsprechend höhere Löhne fordern und Unternehmen höhere Preise verlangen. Welche Inflationsraten erwarten die Menschen denn derzeit? Das kommt darauf an, wen man fragt. Die EZB befragt in einer Umfrage Wirtschaftsexperten. Die erwarten, dass die Inflation im Euroraum in den nächsten 12 Monaten unter 2% bleibt, dass sie ein kurzfristiges Phänomen ist. Die Bundesbank befragt auch Privathaushalte. Die schätzen, dass die Inflation in den nächsten 12 Monaten bei knapp 4% liegen wird. Das klingt gefährlich. Wie hoch ist die Gefahr, dass die Erwartungen schon bald zu höheren Löhnen und Preisen führen? Je länger die Inflation so hoch bleibt, desto eher werden sich die Erwartungen auch in Löhnen und Preisen niederschlagen. Aber die werden oft von Menschen gesetzt, die sich mit den wirtschaftlichen Entwicklungen besser auskennen als der Durchschnitt und realistische Inflationserwartungen haben. Können auch Menschen, die keine Löhne oder Preise bestimmen, die Inflation beeinflussen? Ja, durch vorgezogene Käufe. Wenn ich in 2 Jahren einen neuen Laptop brauche, aber schätze, dass er dann mehr als 10% mehr kostet, kaufe ich ihn heute. Machen das alle bei einem gleichbleibenden Angebot, steigen die Preise weiter. Wird es denn so kommen? Die meisten Faktoren, die die Inflation treiben, werden in einem halben Jahr wegfallen. Bis dahin müssen wir den Leuten klarmachen, dass viele temporäre Faktoren die Preise treiben und die Inflation nicht dauerhaft ist. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner & Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion. Telefon 040-3703-7242 Blindenzeitschrift@stern.de Herstellung Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen. Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. info@dzblesen.de. Internet www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement, zwei wöchentlich als Druckausgabe, Stern, Zeit, Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB Lesen 2021. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos unter www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto Sparkasse Leipzig. IBAN DE 44 8605 5592 11 00 83 00 10 0. BIC WELADE 8LXXX.